Guten Morgen. Ah, ihr hört mich. Wir haben die letzten Wochen, so wie es der Sepp schon vorher erwähnt hat, sind wir die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium Episode für Episode weitergegangen, bis wir jetzt letzten Freitag, am Heiligen Abend, da gemeinsam Weihnachten gefeiert haben und der Christoph uns die Begebenheit von den Hirten und von den Engeln geschildert hat. Und im Prinzip geht es um das Geburtstagsfest von Jesus, das wir miteinander gefeiert haben. Wenn wir diese ganzen Adventpredigten jetzt so anschauen, dann kristallisiert sich neben dem, dass es ganz offensichtlich um Jesus geht, kristallisiert sich noch ein zweites Thema heraus. Und zwar, es geht ganz viel um Loben und Preisen und um Anbetung. Und da ist jetzt meine Frage an euch, weil ich davon ausgehe, dass ihr sehr gut aufgepasst habt in den letzten Wochen. Und ihr dürft euch wirklich melden, also so, dass ich es da auch hören kann. Wer hat denn alles Jesus gelobt oder Gott gelobt? Wer waren so die Lobenden in unserer Geschichte so bisher im Lukas? Und vielleicht weiß sogar jemand, wer der Erste war, der gelobt hat. Zacharias hat gelobt, ja. Bitte? Maria hat gelobt, Elisabeth. Die Engel haben gelobt, genau. Die Hirten, genau. Bitte nochmal. Viele, viele Engel, genau. Ein Engel und viele, viele Engel, genau. Und der Erste, der gelobt hat, das war, wenn ich das richtig gelesen habe, das Baby im Bauch vom Johannes, weil das hat diesen Freudensprung gemacht, als es mitgekriegt hat, da habe ich gesagt, das Baby im Bauch vom Johannes? Sorry, ihr wisst, was ich meine. Also das ist jetzt, das Baby namens Johannes im Bauch von Elisabeth hat diesen Freudensprung gemacht, als es die Maria gehört hat. Und im gewissen Sinn glaube ich, dass das erste Lob war. Dann hat die Maria Gott gelobt und einiges Prophetisches gesagt, nachdem die Elisabeth sie gesegnet hat. Der Zacharias, nachdem sein Sohn Johannes auf die Welt gekommen ist, hat er Gott gelobt. Die Engel haben Gott gelobt und die Hirten. Das war das, was ihr jetzt ganz gut noch in Erinnerung gehabt habt. Die Frage ist, wofür haben sie Gott gelobt? Und also, wenn wir jetzt uns den Johannes nach wie vor da auf der Liste behalten, ich glaube, das ist schwer zu sagen und spekulativ, deswegen machen wir es nicht. Aber bei allen anderen geht es zumindest in einem gewissen Sinn um das Thema Befreiung, Erlösung. Sogar das Lob der Engel, das eigentlich nur relativ kurz ausformuliert ist, geht so ein bisschen in die Richtung. Und zwar, sie sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Also sogar die Engel loben Gott für diesen Frieden, der den Menschen von Gott geschenkt wird. Und ich habe mir überlegt, was ist wohl der Grund, warum die Engel dafür Gott loben? Weil irgendwie die Engel selber haben ja davon gar nicht so viel, wenn jetzt Frieden auf Erden ist. Aber ich denke, sie sind wahrscheinlich begeistert zu sehen, wie Gottes Plan, den er hat, wie der sich Schritt für Schritt erfüllt und wie sie Zeugen sein können von dem, wie sie sehen, wie Gott souverän die Geschichte in seiner Hand hält. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit der Grund ist, warum die Engel Gott loben. Und heute, darf ich euch was bitten? Kannst du mir ein Wasser bringen, Sepp, bitte? Danke. Und heute geht's darum, dass auch Simeon und Hanna in dieses Lob mit einsteigen. Und ich werde uns den heutigen Textabschnitt vorlesen, aber ich möchte vorher möchte nur mit Gott reden. Herr Jesus, wir haben so die Möglichkeit, so wie es auch irgendwie die Engel gehabt haben, die deinen Plan gekannt haben und dich dafür gelobt haben, haben wir jetzt auch so im Nachhinein die Möglichkeit, das anzuschauen, was du gemacht hast. Und wir sehen ein bisschen mehr von den Zusammenhängen, als vielleicht die Menschen das gesehen haben, die gerade in der Situation waren. Herr Jesus, und ich möchte dafür loben, dass du uns dein Wort gegeben hast, das wir anschauen können und wo wir dein großartiges und gnädiges Wirken sehen können. Und ich möchte wirklich bitten, dass du redest heute durch dein Wort zu uns. Amen. Danke. Vielen Dank. Ich werde euch den Text vorlesen und ich würde euch bitten, dass ihr dazu aufsteht, wenn wir aus Gottes Wort lesen. Und zwar der Text, der ist Lukas Evangelium Kapitel 2, ja, Simon und Hannah, da war es, Kapitel 2, ab dem Vers 21. Und da berichtet Lukas: Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht: Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist: ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm, und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Das ist Gottes Wort. Bitte setzt euch wieder. Die Predigt heute hat diesmal nicht diese klassischen 3 Punkte, sondern es ist eher so ein bisschen zirkulär, also damit ihr irgendwie mir folgen könnt. Wir schauen uns die einzelnen Personen an und schauen sie dann nochmal an. Also nicht, dass ihr dann irgendwie euch in diesen Rotationen verlauft, sondern also wir gehen immer wieder und schauen die einzelnen Personen an. Also bis jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass sehr viel gelobt worden ist, und auch Simeon und Hanna loben Gott, das haben wir jetzt gerade gelesen. Aber es geht jetzt nicht nur um Simeon und Hanna, sondern es geht da jetzt auch um diese junge Familie aus Nazareth, Maria, Josef und Jesus. Und diese drei Personengruppen, die wollen wir jetzt eben genauer anschauen. Einmal Maria, Josef und Jesus, dann den Simeon und dann die Hanna. Und interessanterweise vereint alle diese Personen, also alle Personen aus diesen Personengruppen etwas und es unterscheidet sie etwas. Und zwar, was vereint die drei? Was haben sie gemeinsam? Und zwar, sie haben gemeinsam ihren Blick auf Rettung, Erlösung und Heil. Das ist das, was die drei Personen, die sich da so treffen, was die gemeinsam haben. Und zwar Maria und Josef, von denen lesen wir in Vers 21, da wurde ihm der Name Jesus gegeben. Und wenn wir uns überlegen, was Jesus heißt Jahwe rettet, Gott rettet. Das heißt, allein dadurch, dass sie das, was der Engel der Maria gesagt hat, vor Augen gehabt haben und Gott sei Dank Jesus den richtigen Namen gegeben haben, und zwar Jesus, damit drücken sie schon diesen Blick auf Gottes rettendes Handeln aus, weil Jesus heißt, Gott rettet, Jahwe rettet. Der Simeon in Vers 30, der, als er Jesus sieht, sagt er, meine Augen haben dein Heil gesehen. Und die Hanna in Vers 38, sie redet zu allen, die auf die Erlösung warteten. Also alle haben diesen Blick auf Heil und Erlösung vor Augen. Das vereint diese drei. Was unterscheidet sie? Was sie unterscheidet, ist der Grund, warum sie in den Tempel gegangen sind. Wenn wir die junge Familie anschauen, dann sehen wir, dass sie eigentlich aus Gehorsam in den Tempel gegangen sind. Das ist in den ersten paar Versen extrem stark betont, was das Gesetz fordert und zu welchem Zeitpunkt das Gesetz es fordert und dass auch der Erstgeborene im Tempel Gott besonders dargestellt wird. Und genau das ist es, was Josef und Maria mit Jesus machen. Sie gehen aus Gehorsam in den Tempel. Vers 22 steht zum Beispiel, sie brachten ihn nach Jerusalem, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Der Simeon, der hat einen ganz anderen Grund, warum er in den Tempel geht. Der Simeon geht in den Tempel, weil der Heilige Geist ihn dorthin führt. Vers 27, er kam auf Antrieb des Heiligen Geistes nach Jerusalem. Und was führt die Hanna in den Tempel? Die ist dort eigentlich Tag und Nacht. Die Hanna, die, ich hätte es beschrieben als Treue und Liebe. Sie wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten. Sie hat so eine Sehnsucht nach Gottes Nähe gehabt, die war einfach im Tempel, die gehört zum Inventar quasi. Also, alle drei Personengruppen haben etwas gemeinsam und alle drei unterscheiden sich auch. Und zwar, sie unterscheiden sich in dem, was sie in den Tempel bringt. Und interessanterweise ist auch die Art, wie diese Personen beschrieben sind, denke ich, ein gewisser Hinweis darauf, auf was Lukas uns eigentlich da auch hinweisen möchte. Und zwar, das ist was der John Piper geschrieben hat, wenn man sich anschaut, diese junge Familie, also die Maria war ja höchstwahrscheinlich noch nicht sehr alt, Teenager vielleicht, ein bisschen älter, der Josef war vermutlich ein bisschen älter als sie, aber demgegenüber sehen wir die ganz alte Hanna und der vermutlich alte Simeon, weil von ihm geredet wird, dass er jetzt in Ruhe sterben kann. Also vermutlich, wenn er nicht krank war, war er vermutlich auch schon recht alt. Und diese junge Familie, wo man sich denkt, das ist so dieses Bild dafür fürs Neue Testament, wo Jesus kommt, wo alles neu wird. Interessanterweise ist die Motivation von dieser jungen Familie oder das, wie Lukas sie beschreibt, wie sehr sie ins Alte Testament orientiert sind, von dem, was sie da tun. Sie sind Gott gehorsam, was er im Alten Testament aufgetragen hat, wie man mit so einem Baby halt umgeht, wenn es auf die Welt kommt. Und wenn wir das vergleichen mit dem, wie diese alten Propheten, wo man sich denkt, das sind typisch alttestamentliche Menschen, irgendwie schon so alt und grau und irgendwie so, da hat man den Eindruck, die stellt Lukas eher so, was machen die, der Simeon, der wird vom Heiligen Geist hingeleitet, das ist ja was natürlich hat der Heilige Geist im Alten Testament auch gewirkt, aber sein Wirken zu Pfingsten beginnt da und irgendwie so ein Blick vielleicht auf das Wirken im Neuen Testament und was macht die Hanna? Die macht dieses Prayer Ministry da im Tempel Tag und Nacht irgendwie, also wirkt, ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen reininterpretiert, aber trotzdem, es scheint so an Ausblick eher so in Richtung Neues Testament zu geben. Und da sieht man, wie Lukas das vermischt, wie er im von diesem jungen Paar, das aufs Neue Testament hindeutet, wie stark die im Alten Testament eigentlich verankert sind. Und wie sie eben im Gehorsam auf die Gebote im Alten Testament handeln. Und zwar, was tun sie? Sie lassen Jesus beschneiden, sie warten diese Zeit der Reinigung ab, sie stellen Jesus, ihren Erstgeborenen, dem Herrn dar und sie bringen ein Opfer. Zum Opfer hat man mehrere Optionen gehabt damals. Die Reichen haben ein Opfer in einer gewissen Form bringen können und die Armen in Form von Tauben. Und das ist diese Form des Opfers, die Maria und Josef wählen. Also sie waren irgendwie repräsentativ für die armen Menschen, zu denen ja Jesus eigentlich gekommen ist, oder? Er sagt auch, er ist gekommen nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Jesus ist genau dorthin gekommen, wo er auch dann schlussendlich wirkt. Und das sehen wir an dem Opfer, das die beiden bringen. Und Simeon und Hanna, der Heilige Geist war auf Simeon, der Heilige Geist gibt ihm diese Zusagen, der Heilige Geist, der führt ihn und so wie ich schon gesagt habe, Hanna, die ist im Tempel und tut dort ihren Dienst des Betens und des Fastens. Warum betone ich das? Ich habe aus eigener Erfahrung und auch manchmal aus Beobachtung den Eindruck, dass wir eine gewisse Tendenz haben, uns sehr stark mit dem Neuen Testament zu beschäftigen. Und Lukas selber leitet sein Evangelium dadurch ein, dass er dem Theophilus beschreibt, was sich erfüllt. Das steht im ersten Vers, im ersten Kapitel. Und zwar steht da genau, jetzt finde ich es nicht. Genau. Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben. Also der Lukas, der berichtet von Geschichten, die sich erfüllt haben. Wenn sie erfüllt werden, heißt es, sie müssen im Alten Testament einmal angesprochen worden sein oder angekündigt worden sein. Und das heißt, der Lukas selber, der betont diesen Zusammenhang zum Alten Testament. Und ich glaube, wenn wir in der Gefahr sind, nur uns mit dem Neuen Testament zu beschäftigen, dann ist es irgendwie so, als würde man einen zweiteiligen Film, vielleicht habt ihr das Bild auch schon mal gehört, einen zweiteiligen Film anschauen, von dem man eigentlich nur den zweiten Teil anschauen, ganz begeistert sind, aber irgendwie dann doch nicht ganz so genau wissen, warum ist jetzt das ganz genau so passiert, und die eine oder andere Szene ist total überraschend und erklärt sich nicht, weil wir diesen ersten Teil nicht so kennen. Und ich glaube, der Lukas betont da die Wichtigkeit vom Alten Testament, und ich möchte euch da jetzt vielleicht auch gerade fürs neue Jahr einladen, dass ihr euch mit dem Alten Testament beschäftigt, und ich freue mich, dass auch ein Buch des Alten Testaments dann so unsere nächste Predigtreihe sein wird, und zwar Daniel. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir uns auch ganz intensiv mit dem Alten Testament befassen, so wie es auch ganz offensichtlich Marie und Josef getan hatten. So. Also, jetzt haben wir uns mal diese Personengruppen ein bisschen angeschaut, und jetzt schauen wir uns mal den Simeon genauer an. Was lesen wir vom Simeon? Wir lesen vom Simeon, dass er gerecht und gottesfürchtig ist. Dass er auf den Trost Israels wartet. Also, das sind zwei dieser Beschreibungen, und er hat offensichtlich so eine Sehnsucht danach, Jesus zu begegnen, den er auch als den Tröster und den Gesalbten, den Messias und den Heiland beschreibt. Das heißt, in dieser Sehnsucht hat Simeon scheinbar viel Zeit verbracht, und irgendwann, wir wissen da ganz wenig über diese Begebenheit, außer dass wir halt wissen, dass er vom Heiligen Geist eine Zusage gehabt hat, aber irgendwann ist ihm scheinbar der Heilige Geist begegnet und hat ihm dieses Versprechen gegeben, dass er nicht sterben wird, bevor er den Gesalbten des Herrn sieht. Wenn das der Wunsch und die Sehnsucht von dem Simeon ist, ein Hammerversprechen sein. Auf einmal weiß er wird diesen Messias, den wird er noch sehen, auf den das ganze Volk Israel schon so lange wartet. Und er weiß, er hat das Versprechen vom Heiligen Geist bekommen, er wird diesen Messias noch sehen. Und jetzt, als er in den Tempel kommt, da begegnet er diesem Heil. Da begegnet er unserem Herrn und Heiland, begegnet er Jesus, diesem kleinen Baby. Und diese Begegnung war ihm versprochen vom Heiligen Geist. Und wie wir es in der Einleitung schon jetzt ein paar Mal gesagt haben, der Simeon, der kann nicht anders, er stimmt in dieses Lob, von dem wir schon so viel gehört haben, mit ein. Und er preist Gott dafür, dass er Frieden hat, weil der Herr sein Wort hält. Also durch Gottes Wort, durch das Einhalten von seinem Wort, erlebt der Simeon diesen Frieden. Gott hat ihm dieses Versprechen gegeben, dass er das Heil sehen wird. Und wir sehen da, dass dieses Heil, so beschreibt Simeon in seinen prophetischen Reden, ein Licht der Offenbarung für die Heiden ist und zur Verherrlichung des Volkes Israels. Da gehen wir nachher noch ein bisschen weiter drauf ein. Jetzt macht Simeon, also das ist das, was er in dieser Begegnung mit Maria und Josef und mit dem Baby, was er da so alles auf einmal erzählt. Und die Maria und der Josef, die können das irgendwie ganz schwer nur sich alles, die sind sehr erstaunt über das, was er da alles sagt. Und nachdem er das alles gesagt hat, was wir da jetzt auf dieser Folie sehen, nachdem er das gesagt hat, segnet er die beiden, Maria und Josef, und dann macht er noch eine Aussage über Jesus zu Maria, und diese Aussage schauen wir uns jetzt an. Und zwar, er sagt was ganz Erstaunliches, und zwar wahrscheinlich für die Maria Erstaunliches, für uns jetzt macht es sehr viel Sinn, und zwar, Jesus ist für viele gesetzt zum Fall und für viele gesetzt zum Auferstehen. Das ist das, was wir in Vers 34 lesen. Das ist ein Bild, das Lukas aus dem Jesaja aufgreift und wie wir sehen, wieder dieser Bogen ins Alte Testament hin. Und dieses Bild greift auch der Petrus auf und das möchte ich euch vorlesen. Da schreibt der Petrus im Kapitel 2, 1. Petrus 2, Verse 6 bis 8. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Das Bild, das Jesaja Kapitel 8 und ich glaube Kapitel 18 oder 28 beginnt zu zeichnen, das greift der Petrus auf und das ist genau dieses Bild, von dem da auch der Simeon redet. Und zwar, Jesus ist für viele gesetzt zum Fall und für viele gesetzt zum Auferstehen. Und Jesus ist auch ein Zeichen, dem widersprochen wird, wenn wir uns die ganzen Diskussionen durch den Kopf gehen lassen, die Jesus mit vielen Menschen hat und auch Diskussionen, die wir auch mit unseren Freunden, Arbeitskollegen, Schulkollegen haben, dann merken wir, dass Jesus jemand ist, dem widersprochen wird. Jetzt ist aber die Frage, von welchem Schwert ist da die Rede? Simeon redet von dem Schwert, das Maria durch die Seele dringen wird. Ich denke, dass die Maria, wenn sie uns berichten würde, dass sie wahrscheinlich von einigen Schwertern berichten würde, die ihr durch die Seele gefahren sind. In der Zeit, wo sie vielleicht das, was man in der Predigt von Gerhard hören werden, wo sie auf einmal Jesus verloren hat, weil er im Tempel sitzt und sie das nicht gewusst hat, dann vielleicht als Jesus sein erstes Wunder bei der Hochzeit in Kana macht und sie so distanziert zurechtweist, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist. Oder wenn Jesus sagt, dass jemand, der nicht seinen Vater und seine Mutter hasst oder seine Frau und seine Kinder und sogar sein eigenes Leben, dass der nicht sein Jünger sein kann, muss für seine Mutter eine hammerharte Aussage gewesen sein, die ihr sicher durchs Herz gegangen ist. Und wahrscheinlich ist dieser ultimativste Schmerz, den sie erlebt hat, ist wahrscheinlich, wie sie Jesus erlebt hat, bei seinem Verhör, bei der Misshandlung, die er erdulden hat müssen und bei der Kreuzigung. Und genau an diesem Augenblick, oder dieser Augenblick am Kreuz, das ist auch der, an dem, da unten steht der letzte Punkt, dieser Moment, der die Gedanken der Herzen offenbart. Und über das möchte ich gerne ein bisschen reden, und zwar was war damals wohl bei den Menschen, die den Tod von Jesus sich gewünscht haben und für seine Verurteilung gesorgt haben, was waren deren Motivation, warum, also was waren deren Gedanken, die offenbart werden? Für sie war, denke ich, zumindest die vordergründige Argumentation, aber ich denke, dass das auch wirklich viele so überzeugt geglaubt haben, dass Jesus Gott lästert. Wenn er sagt, er ist Gottes Sohn, dann für die Juden damals, die auf das nicht hören wollten, für die war das unvorstellbar. Das war sicher ein Grund. Und ein anderer Grund, der offenbar wird, ist, denke ich, eine gewisse Form von Selbstgerechtigkeit. Die Juden haben im Alten Testament, wie wir es vorher auch schon gehört haben, ganz viele dieser Gebote bekommen und sie haben aus eigenem, also vor allem bei den Pharisäern sieht man das ganz stark, sie haben durch noch dazu Bauen von weiteren Geboten aus eigener Kraft versucht, diese Gebote zu halten. Sie wollten durch das, wie sie gehorsam sind, wollten sie Gott gefallen. Und sie haben sicher auf einen Retter gewartet, aber einen Retter nach ihren Vorstellungen, nicht einen Retter, der für ihre Sünden am Kreuz stirbt, sondern einen Retter, der sie aus ihrer politischen Bedrängnis heraus befreit. Aber wenn dieser Retter jetzt auf einmal, wenn man vor diesem Retter jetzt auf einmal eingestehen muss, dass man Gottes Ansprüchen absolut nicht genügt, dass man sündig ist und dass man Vergebung braucht, dann ist das nicht was, was ein Jude, der alles dran setzt, aus eigener Kraft Gott zu gefallen, was der gern hört. Und das ist das, was in den Herzen offenbart wird. Dieser Gedanke, ich schaff's durch mein eigenes Tun. Ich schaff's durch mein eigenes Gutsein. Und ich glaube, wenn wir das so anschauen, ist das nicht was, was wir irgendwo so 2000 Jahre in die Geschichte zurückwischen können, sondern ich glaube, das ist ein Gedanke, der, wenn ich ein bisschen von mir auf euch schließen darf, den wir alle kennen. Irgendwie dieser Versuch, immer wieder aus eigener Kraft Gott gut zu stimmen oder das Richtige zu tun. Und wenn wir aber auf das hören, was Jesus sagt, dann sagt er, er ist der Weg zu Gott. Es kommt kein anderer zum Vater außer durch ihn. Und wenn wir in die Bergpredigt reinschauen, dann sagt er das auf einem anderen Kanal ganz deutlich. Er sagt, selig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was heißt das? Die vor Gott nicht sagen, ich hab's im Griff, sondern die vor Gott sagen, ich kann dir gar nichts geben. Das sind die, die das Himmelreich erben werden. Und bei Jesus am Kreuz, der Moment, der das Herz und die Seele der Maria wahrscheinlich am meisten verletzt hat, das ist der Moment, wo wir herausgefordert werden, uns zu überlegen, welche Gedanken aus unserem Herz werden da offenbar. Ich denke, dass wir vielen Menschen begegnen, die und vielleicht auch selber diese Menschen sind, die diese eigene Armseligkeit, dieses Geständnis vor Gott, ich kann dir nichts geben von mir her, die eigene Sündhaftigkeit, dass wir vielen Menschen begegnen, die diesen Blick so nicht haben. Und von Natur aus, denke ich, ist unser Bestreben danach, dass wir selber unser Leben im Griff haben und selber Gott zeigen wollen, schau, wir können trotzdem das tun, was du möchtest. Und in genau diesem Moment kommt die Hanna ins Spiel. Die Hanna, genau. Sie erfüllt nicht eine Reihe von Geboten, dass sie jetzt Tag und Nacht im Tempel knien muss oder wie auch immer und schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren fasten und beten, sondern das ist was sie aus Liebe zu ihrem Herrn macht. Das ist nicht was sie tut, um sich vor Gott irgendwie einen Bonusplatz zu erarbeiten, sondern das ist was aus dieser Liebe zum Herrn kommt. Wenn wir die Hanna anschauen, es ist nicht ganz klar, sie war 7 Jahre verheiratet. Wenn man so als Teenager heiratet, ist man nach 7 Jahren, weiß nicht, noch nicht ganz Mitte 20, da ist ihr Mann verstorben und jetzt steht da, dass sie eine Witwe ist von 84 Jahren. Jetzt da vorher gestanden ist, dass sie sehr alt ist, also vielleicht ist dieses sehr alt jetzt spezifiziert, dass sie 84 Jahre alt ist, oder man kann es auch so verstehen, dass sie schon seit 84 Jahren Witwe ist, das heißt, sie ist dann irgendwas so um die 100. Es ist aber, glaube ich, ganz wurscht. Zumindest um die 60 Jahre hat sie diese Beziehung zu ihrem Gott im Tempel gesucht. Sie hat nicht irgendwelche großen Werke vollbracht. Sie ist im Tempel gesessen, hat gebetet und hat gefastet. Da sieht man keine Selbstgerechtigkeit, zumindest ich sehe sie nicht. Man sieht kein stures Befolgen von irgendwelchen Geboten. Sie wich nicht vom Tempel. Sie sehnte sich nach Gottes Nähe. Sie betete und fastete. Das war ihr Dienst. Sie hat nicht Jugendarbeit gemacht und nicht gepredigt. Und so irgendwie, wir wissen von einem prophetischen Halbsatz, den sie genau in dem Moment dann ausgesprochen hat. Ihr Dienst war zu beten und zu fasten. Und was hat sie gemacht? In dem Moment, wo sie Jesus gesehen hat, ist sie auch in diesen Preis, in dieses Lob mit eingestiegen. Gott hat in seinem grandiosen Plan geschenkt, dass 3 Menschengruppen, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen sind, mit ganz unterschiedlichen Motivationen, dass die sich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt da im Tempel getroffen haben. Und dieser ganz bestimmte Zeitpunkt, das war der Zeitpunkt, den Gott ganz offensichtlich vorbereitet hat, weil er den Simeon auch dort hingeleitet hat, dem er schon vor einiger Zeit dieses Versprechen gegeben hat, dass er den Messias sehen wird. Das heißt, Gott webt diese Ereignisse, diese Geschichten der 3 Menschen zusammen, um sie uns vorzustellen, aber denke auch, um uns dieses prophetische Wort, das der Simeon über Jesus gesagt hat, vor Augen zu führen. Und zwar, Jesus ist der für viele gesetzt ist zum Fall und für viele gesetzt ist zum Auferstehen. Und meine Frage an uns heute, die wir da sind, ist, in welche dieser beiden Personengruppen gehörst du? Sehnst du dich nach dem, dass du deinen Erlöser eines Tages sehen wirst? Weißt du, dass du einen Erlöser hast, der für dich am Kreuz gestorben ist? Dieses kleine Baby, so wie es die Simone vorher gesagt hat, in der Krippe, der ein Mann geworden ist, der sich für das Reich Gottes eingesetzt hat, der selber Gott ist und der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Weißt du, dass du diesen Erretter hast und brauchst? Oder gehörst, dann bist du in dieser zweiten Kategorie, wo steht, dass er für viele gesetzt worden ist zum Auferstehen. Und wenn du aber dich eher mit den Pharisäern identifizierst, die durch Jesus sich auf die Zehen gestiegen gefühlt haben und die sich eigentlich selber vor Gott irgendwie gerecht darstellen wollten, dann ist diese erste Gruppe leider die, die im Moment die ist, zu der du dich rechnen musst, die, für die Jesus zum Fall wird. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Also Jesus ist der, durch den ihr, wenn ihr dieser Gruppe zugehörig seid, zum Fall werdet. Und ich möchte euch sehr mit diesem Text bitten, dass das nicht etwas ist, wo ihr jetzt rausgeht und mit all den Gedanken, die euch so in der Nachweihnachtszeit noch beschäftigen, das gleich irgendwie so aus eurem Kopf wieder rausgehen lasst, sondern die Frage ist wirklich, zu welcher Gruppe von Menschen gehörst du? Gehörst du zu denen, die sagen, ich brauche einen Retter, oder gehörst du zu denen, die sagen, ich bin mein eigener Retter? Irgendjemand hat einmal gesagt, es gibt genau zwei Arten von Menschen auf der Welt. Diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, oder diejenigen, zu denen Gott einmal sagen wird, dein Wille geschehe. Und das ist ein sehr herausfordernder Satz, weil er hat uns sein Heil durch Jesus angeboten. Und ich möchte euch sehr einladen, dass ihr vor Gott auf die Knie geht und sagt, dein Wille geschehe. Und dass ihr darüber nachdenkt, was euch davon abhält, das zu sagen. Oder dass ihr mit Hannah und Simeon und mit all den anderen, mit den Hirten, den Engeln und der Maria in dieses Lob mit einstimmen könnt, dass Jesus euer Retter ist. Herr Jesus, es ist erstaunlich, wie du Geschichte zusammenwebst, historische Geschichte, wo etwas passiert, mit dem damals irgendwie bis vielleicht auf den Simeon niemand gerechnet hat, und auf einmal begegnen sich da diese drei Personengruppen und du wirst angebetet, du wirst geehrt und es wird so viel Wahrheit gesagt, weil dein Geist dem Simeon diese Wahrheit deutlich gemacht hat. Und Herr Jesus, die Wahrheit ist eine, die wir heute jetzt vor Augen geführt gekriegt haben. Und ich möchte dich wirklich bitten, Herr Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist, der damals geredet hat, dass du auch heute durch den zu unseren Herzen redest. Herr Jesus, du bist der Weg zum Vater. Es ist nicht unser armseliges sich Bemühen, irgendwie gerecht zu sein, sondern du bist der Gerechte, der uns seine Gerechtigkeit gegeben hat und der unsere Schuld von uns genommen hat. Herr Jesus, wenn wir in dieser Kategorie von Leuten sind, die durch dich gesetzt sind zum Auferstehen, Herr Jesus, und ich möchte wirklich bitten, dass jeder prüft, wo er da steht, und dass keiner heimgeht, wenn er weiß, du bist noch nicht sei oder ihr Retter, dass keiner von ihnen heimgeht und einfach den Tag, das Jahr ausklingen lässt und es war einfach ein weiterer Sonntag und eine weitere Predigt. Herr Jesus, sondern ich möchte wirklich bitten, zieh du durch deinen Geist die Menschen, Herr Jesus, dass sie dich als Gott erkennen und anbeten können und dass wir gemeinsam jetzt schon in diesen Jubel einstimmen können, den wir dann in Ewigkeit vor deinem Thron weiterführen können, Jesus. Dir sei die Ehre. Amen.